Karl May. Die Liebe des Ulan. Kapitel 110. Diese für den nächsten Morgen angekündigte Unterhaltung fand statt, und es stellte sich heraus, dass Richemont allerdings große Hoffnungen hegen durfte, seinen Plan in Erfüllung gehen zu sehen. Der Kaiser hatte verlangt, ihn in einer Privataudienz zu empfangen, bei welcher auch die Kaiserin zugegen sein sollte. Diese letztere, die einstige Dame des im höchsten Grade schlüpfrigen spanischen Hofes, kutierte gewisse Dinge, welche sonst nicht vor das Ohr einer Dame zu gehören pflegen. Sie war neugierig, etwas über die letzte Liebe Napoleons zu erfahren und interessierte sich daher schon im Voraus lebhaft für den Mann, welcher ihr diesen Genuss bereiten sollte. Die Audienz fand statt. Richemont verstand es, diese Gelegenheit zu benutzen. Er stellte seine damaligen Erlebnisse und Taten in ein möglichst vorteilhaftes Licht, gab sich sozusagen als Märtyrer, und als er entlassen wurde, ging er mit der Gewissheit von dann, dass er, der einst aus der Armee gestoßene, rehabilitiert werde. Und was den angeblichen Sohn des in Afrika verstorbenen Barons de Saint-Marie betrifft, so hatte Napoleon III. Sich alle auf ihn bezüglichen Legitimationen und Dokumente vorlegen lassen und dann nach Durchsicht derselben sich befriedigt erklärt und das Versprechen gegeben, diese Angelegenheit sofort in die besten Hände weiterzulegen. Um diese Zeit befand Gebhard von Königsau sich in der Heimat, und so war es die vollzählige Familie, welche von der amtlichen Mitteilung getroffen wurde, dass ein Sohn des einst verschwundenen Saint-Marie erschienen sei und die Rückgabe des ihm rechtmäßigerweise zukommenden Erbes verlangte. Es wurde sofort der Rat eines tüchtigen Juristen eingeholt. Er bestand in einem Achselzucken. Die Achseln anderer Sachverständigen wurden ebenso gezuckt. Darauf ging die Nachricht ein, dass die betreffende Person sich vollständig als der Sohn des Barons ausgewiesen habe und selbst vom Kaiser als derselbe anerkannt worden sei. Sollte man einen langwierigen Aktenkampf beginnen, dessen Ende gar nicht abzusehen sei? Nein, Königsau, Vater und Sohn entschlossen sich, den Meierhof abzutreten, und in Wahrheit mussten sie noch froh sein, dass ihnen nicht auch noch zugemutet wurde, für die Zeit, während welcher derselbe in ihrem Besitz gewesen war, Entschädigung zu zahlen. Es war das kein geringer Verlust, welcher sie traf, aber sie verschmerzten ihn doch bei dem Gedanken, dass sie durch ihn noch lange nicht verarmt seien. Besaßen sie doch ihre zwei Güter, welche ihnen niemand nehmen konnte. Niemand? Wie leicht ist doch oft etwas möglich, was unmöglich scheint. Der erste Blitz, welchen die im Südwesten aufgegangene Gewitterwolke entsendete, hatte getroffen, wenn auch nicht zerstörend gewirkt. War aber dadurch die elektrische Spannung ausgeglichen worden? Der falsche Baron de Saint-Marie hatte den Besitz der Meierei angetreten, aber nicht selbstständig, sondern unter der heimlichen Bevormundung des alten Kapitäns. Dieser hatte ein doppeltes Ziel erreicht. Er war, wenn auch nicht der nominelle, aber doch der tatsächliche Gebieter von Jeannette geworden und hatte sich zugleich an seinem Todfeinde gerächt. Der Baron spielte in jeder Beziehung eine jämmerliche Rolle, freilich ohne sich derselben zu schämen. Ein einziges Mal hatte er es gewagt, dem Kapitän Widerstand leisten zu wollen, war aber auf das Energischste zurückgewiesen worden. Der Kapitän hatte ihm erklärt, dass er hier auf dem Meierhof nichts zu sagen habe. »Aber wer ist der Herr?« hatte der Baron gefragt. »Du oder ich?«
»Ich«,
hatte die feste und bestimmte Antwort gelautet. »So, ah, und wer ist der Baron? Du oder bin ich es?«
»Du bist es, aber durch einen Mord. Du hast den Sohn des Einsiedlers erschossen und dich an seine Stelle gesetzt. Ich will dir ein für alle Male sagen, dass du mir nicht dominieren kannst. Hüte dich, mich zu reizen. Der Versuch dazu würde dich deine Baronie kosten.«
»Willst du etwa damit sagen, dass du mich als Mörder anzeigen willst?«
»Ja, nichts anderes.
Du hast mir dabei geholfen.
Beweise es.
So beweise, dass ich der Mörder war, ohne dass du dabei gezwungen sein wirst, deine Mittäterschaft einzugestehen.
Rede nicht kindisch. Ich werde es dir natürlich nicht sagen, wie ich es anfangen würde, dich unschädlich zu machen. Du weißt ganz genau, dass du mir nicht gewachsen bist, und das ist genug. Sei froh, dass du der einstige Spion, Baron de Saint-Marie genannt wirst und ein behagliches, ruhiges und sorgenfreies Leben führen kannst, und sei ferner froh, dass ich dir deinen glühendsten Wunsch erfüllt habe, das schönste Weib der Erde zu besitzen.
Du meinst Liama?
Wen denn sonst?
Sie ist ja nicht mein Weib.
Das ist nicht meine Sache, sondern die deinige. Bist du so dumm, sie nicht faktisch als Frau zu besitzen, so ist das deine eigene Schuld.
Ich bin ja nicht mit ihr getraut. Sie ist Muhammedanerin geblieben.
Das braucht kein Mensch zu wissen.
Und sie lässt sich von mir nicht berühren.
So handelst du eben geradezu lächerlich. Du bist in sie verliebt, noch weiter als bis zu den Ohren. Du girrst um sie wie ein Tauber um ein Täubchen. Sie befindet sich vollständig in deiner Gewalt, und doch wagst du es nicht, sie anzurühren. Das verstehe, wer es verstehen kann. Ich aber vermag nicht, es zu begreifen.
Und doch war es leicht zu begreifen. Einer reinen, keuschen Weiblichkeit gegenüber fühlt ein mutloser Bösewicht sich ohne Macht. Das konnte der Kapitän, welcher doch ein Menschenkenner war, sich leicht sagen. Die beiden Menschen hatten Liama aus ihrer Heimat durch einen grässlichen Betrug hinweggelockt. Sie hatte ihnen vertraut und war ihnen in der Überzeugung gefolgt, dadurch ihren Vater und den geliebten Mann zu retten. Später hatte sie Gelegenheit gehabt, ihr Tun und Treiben zu beobachten, und war sie misstrauisch geworden. Es war ihr der Zweifel gekommen, ob das ihr gegebene Versprechen erfüllt worden sei. Sie hatte nach Beweisen verlangt, dass ihr Mann und Vater am Leben geblieben seien, und diese Beweise waren ihr aber nicht geliefert worden. Hatte sie die beiden bereits früher gehasst, so hasste sie dieselben jetzt noch viel mehr. Es kam ihr der Gedanke an Flucht, aber wie sollte sie diese bewerkstelligen? Sie verstand kein Wort Französisch. Sie wurde in Jeannette fast wie eine Gefangene gehalten und bemerkte, dass sie keinen einzigen Augenblick ohne Aufsicht gelassen wurde. Der Kapitän war von allem Anfange an gegen die wahnwitzige Liebe seines Verwandten gewesen. Er hatte dennoch Gründe gehabt, derselben zu willfahren. Aber er sah wohl ein, in welcher Gefahr er Liama gegenüber sich stetig befand, und so war es kein Wunder, dass er ihr feindlich gesinnt blieb und sie fest im Auge behielt. Dennoch aber hätte das arme, betrogene Weib ihren Entschluss zu fliehen ausgeführt, wenn nicht ein Ereignis eingetreten wäre, welches sie zwang, noch auszuhalten. Sie wurde nämlich Mutter und gab einem Mädchen das Leben, in dessen lieben Gesichte sie die Züge ihres Sadis wieder zu sehen glaubte. Dieser ihr von dem Kadi angetrauten Mann war der Vater des lieblichen Kindes. Alle ihre Liebe, welche sie dem Ersteren nicht mehr zu widmen vermochte, konzentrierte sich auf das Letztere. Sie vergaß ihr Elend und lebte nur in dem Wesen, welchem sie das Leben gegeben hatte. Diese Liebe war es auch, welche ihr die Kraft und Ausdauer verlieh, sich den Ansprüchen und Liebkosungen des Barons zu widersetzen. Er besuchte sie täglich wiederholt in den Räumen, welche ihr ausschließlich angewiesen waren und welche sie nicht verlassen durfte. Er knüpfte an die Erhörung seiner Wünsche die Erlaubnis zu einer freien Bewegung, aber mit dem Scharfsinne des Naturkindes erkannte sie seine Schwäche und erriet, dass er dem Kapitän gegenüber vollständig machtlos war, während dieser Letztere es eigentlich war, in dessen Händen sie sich befand. Je länger und fester sie widerstand, desto mehr steigerte sich die Gier des Barons. Es gab Augenblicke, in denen er sich fast sinnlos gebärdete. Dazu kamen Bilder aus der Vergangenheit, welche ihn des Nachts beängstigten. Finstere, drohende Schatten bewegten sich in seinen Träumen. Schüsse knallten, blutige Tropfen umspritzten ihn, und wenn er dann erwachte, war es ihm, als ob er mit wirklichen Gestalten zu kämpfen gehabt hatte. Er stöhnte und wimmerte leise vor sich hin, und es gab nur einen, der ihn zum Schweigen brachte. Der alte Kapitän, welcher erst zu Drohungen, dann aber zu Tätlichkeiten griff, um die Geister zu bannen, die sich des Barons bemächtigt hatten. Diese Anfälle traten je länger, desto öfter ein. Es kam vor, dass der Baron selbst durch die angegebenen Mittel nicht zur Ruhe und zum Schweigen gebracht werden konnte. In diesem Zustande der Angst, Furcht und Verzweiflung verlangte er nach Leama, und der alte Richemont war klug genug, sich diesem Wunsche nicht zu widersetzen. Leama, die Betrogene, wurde die Trösterin des Betrügers. Ihr bloßer Anblick genügte ihn zu beruhigen und ihm den Gebrauch seiner Sinne zurückzugeben. Dies rettete ihr vielleicht das Leben. Der Kapitän erkannte ihren glühenden Wunsch nach Befreiung aus ihren Fesseln. Ihr Entkommen aber wäre sein Verderben gewesen, und da ihre immerwährende und unausgesetzte Bewachung keine leichte war, so ließ sich bei seiner Rücksichts- und Gewissenlosigkeit wohl vermuten, dass er zu dem Entschlusse kommen könne, sich durch eine Gewalttat seine Sicherheit wiederzugeben. Aber ebenso gefährlich war ihm der Wahnwitz des Barons, und da die Ausbrüche desselben nur durch Leama gemildert und beruhigt werden konnten, so war es notwendig, sie leben zu lassen. Das Kind der Baronin, von welchem der Baron wohl wusste, dass es nicht das seinige war, wurde schweigend von ihm anerkannt und auf den Namen Marion getauft. Sein junges Leben bildete die Kette, durch welche die unglückliche Mutter in ihrer Gefangenschaft festgehalten wurde. Es wäre ihr niemals in den Sinn gekommen, ohne dasselbe zu fliehen. Das erkannte der Kapitän, und daher bewachte er die kleine Marion noch sorgfältiger als ihre Mutter und bedeutete die letztere übrigens noch, dass der geringste Ungehorsam gegen ihn dem Mädchen das Leben kosten werde. Das war mehr als genug, jeden Fluchtgedanken von Leama fernzuhalten. Was die Bevölkerung der Umgebung betrifft, so war derselben wohl bekannt geworden, dass der Baron verheiratet sei. Das Weitere ging ja keinen Menschen etwas an. Zwar gelang es zuweilen zufälligerweise, einem Auge die schöne, geheimnisvolle Frau zu erblicken, aber warum dieselbe sich in so außerordentlicher Verborgenheit halte, das versuchte man gar nicht zu ergründen. Vornehme Herrschaften haben ja ihre Schrullen. Selbst wenn Graf Ralliant, welcher hier und da einmal nach Jeannette kam, zugegen war, wurde Leama nicht zur Gesellschaft gezogen. Ein kleiner Umstand hätte ja leicht alles verraten können. Dass der Graf einmal energisch nach der Baronin verlangen könnte, stand gar nicht zu erwarten. Er erkundigte sich in zwar höflicher, aber gleichgültiger Weise nach ihr, wenn er kam. Er ließ sich ihr dann empfehlen, wenn er wieder abreiste. Das war alles, was er tat. Dieses Verhalten war zwar seltsam, aber dennoch leicht zu erklären. Die beiden, er und der Kapitän, hatten sich nach und nach einander immer besser kennengelernt. Jeder erblickte ein höchst brauchbares Werkzeug in dem anderen. War der Graf feig und gewissenlos, so war der Kapitän feig und rücksichtslos. Der Erstere hielt es am liebsten mit der weniger gefährlichen Hinterlist, während der Letztere vor keiner Gefahr, vor keiner Tat zurückbebte, wenn es galt, seinen Zweck zu erreichen. So ergänzten sich beide, sobald ihre Zwecke dieselben waren, und dieser Fall kam nicht sehr selten vor. Wenn sie beieinander saßen, kam die Rede stets auch auf die Familie Königsau. Beide fühlten sich sehr befriedigt darüber, dass es ihnen gelungen war, ihr den Meierhof Jeannette zu entreißen. Aber noch weit größere Freude hätten sie empfunden, wenn ihnen die Mittel geworden wären, diese verhasste Familie ganz und vollständig zu verderben. So befanden sie sich einst bei einer abermaligen Anwesenheit des Grafen in dem Zimmer des Kapitäns und unterhielten sich über dieses Thema. Sie suchten mit wahrhaft diabolischem Scharfsinne nach einem Wege, auf welchem es möglich sei, eine vollständige Rache auszuüben, aber all ihr Sinnen und Forschen führte zu keinem befriedigenden Resultate. Darum gingen sie missmutig auseinander, um sich schlafen zu legen. Der Kapitän hatte die Gewohnheit, stets, bevor er sich zur Ruhe begab, seine geschäftlichen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Er hatte heute von einem Getreidehändler eine größere Summe Geldes geschickt bekommen, welche von ihm noch nicht gebucht und nachgezählt worden war. Darum schloss er den Laden, setzte sich an den Schreibtisch und zog das Geld hervor. Die leichte Arbeit war bald getan, und eben hatte er das Geld wieder verschlossen und den Schlüssel zu sich gesteckt, als es ihm war, als ob er draußen auf dem Gange leise Schritte vernehme. Er lauschte. Ja, wirklich, da draußen schlich sich jemand näher und hielt vor seiner Türe an. Wer war das? Was wollte man? Kam ein Diener, um ihm noch etwas Notwendiges mitzuteilen? Das war sehr unwahrscheinlich. Er hatte Geld gezählt. Der Gedanke an einen Dieb lag ihm daher nahe. Rasch entschlossen, wie er stets war, löschte er sein Licht aus, nahm das Terzerol, welches stets geladen neben seinem Bette hing, und legte sich in das Bett. Er deckte sich so zu, dass nur sein Kopf zu sehen war, so dass man nicht bemerken konnte, dass er noch angekleidet sei. Das Terzerol schussbereit haltend, wartete er still und bewegungslos der Dinge, die da kommen sollten. Er brauchte nicht lange zu warten. Er bemerkte, dass fast unhörbar, wie von der Hand eines Fachkundigen, von außen ein Schlüssel angesteckt wurde. Er hatte den seinigen von innen abgezogen und dann den Nachtriegel vorgeschoben. Nach seiner Ansicht war es also unmöglich, in das Zimmer zu gelangen, da der Nachtriegel ja nicht mittels eines Schlüssels zurückgeschoben werden konnte. Aber er täuschte sich. Zu seinem Erstaunen hörte er, dass der Riegel leise, ganz leise sich bewegte, und ein kühler Luftzug, welcher hereindrang, verriet ihm, trotz der Dunkelheit, dass die Tür geöffnet worden sei.